Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Ein Kosmopolit mit hessischen Wurzeln, das ist für unsere Sendung die Idealbesetzung. Unser Gast ist ein international gefragter Regisseur, davon haben wir in Deutschland ja nur eine Handvoll. Den sogenannten neuen deutschen Film hat er vor rund 50 Jahren mitbegründet. Für die Verfilmung der Blechtrommel wurde er sowohl mit dem Oscar geehrt als auch mit der Goldenen Palme von Cannes. Weit über 30 Filme hat er schon gedreht und auch mit 77 ist er immer noch sehr produktiv. Herzlich willkommen, Volker Schlöndorff. Freut mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, guten Morgen, danke. Und muss eine Korrektur anbringen, leider 78 seit 14 Tagen.
Sie sind schon, kann man noch gratulieren.
Ja, ist nicht aufzuhalten.
Wie ist das für Sie, wenn Sie durch das Frankfurt des Jahres 2017 schlendern? Sie haben ja auch hier mal eine Weile gelebt.
Ja, in der Zeit, als ich in Wiesbaden aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, sind wir natürlich so oft wir konnten nach Frankfurt geflohen, weil da war einfach mehr los. Das Chicago am Main hieß es. Es gab einen tollen Jazzclub und es gab alles, was es in Wiesbaden nicht gab, nämlich
das heißt,
Leben.
Sie kannten in den 50er, 60er Jahren schon das Bahnhofsviertel?
Ja, natürlich sind wir da mit Schrecken durchgegangen. Ja. Aber intensiv habe ich in Frankfurt jeweils 2-3 Monate verbracht, denn ich an der Oper inszeniert habe. Hab Fassbinder besucht im Theater am Turm. Und ja, hier Ihr Sender, der Hessische Rundfunk, ist im Grunde der Lebensretter meiner zweiten Karriere gewesen. Dann hat der Hessische Rundfunk mir ein Manuskript von einem Kriminalkommissar aus Oberhessen geschickt. Das wurde der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach und so weiter, bis schließlich zur Blechtrommel, auch bitteschön eine Produktion des Hessischen Rundfunks.
Also, herzlich willkommen im Hessischen Rundfunk. Volker Schlöndorff hat gerade im Deutschen Filmmuseum seinen neuesten Film vorgestellt, der in der kommenden Woche anläuft. Auch darüber werden wir so einiges erfahren.
HR1. Genau meins.
Wiesbaden-Biebrich ist die erste Lebensstation von Volker Schlöndorff. Heute denkt man vor allem an das Schloss, den Rhein, alles wunderbar. Wie sah denn das Biebrich Ihrer Kindheit aus? Jahrgang 1939.
Na, das sah ungefähr so aus, wie man sich Ost-Berlin in den 60er Jahren noch vorgestellt hat. Es war sehr verrußt und verraucht. Also da war auf der einen Seite die Dückerhoff-Wittmann-Zementfabrik, die je nach Windrichtung den Staub gleichmäßig über den Vorort Biebrich verteilte. Dann waren die Kalle Chemiewerke und es waren die Henkelwerke. Da erinnere ich mich natürlich noch als Kind, als die Bombardierungen waren und wir den Spruch drauf hatten, nach jedem Großbrand, bei Henkel wird mit Sekt gelöscht. Das war als, ja, ist ja eigentlich ein Arbeitervorort, wiewohl am Rhein gelegen und mit einem Schloss. Aber die Erinnerung an die Kindheit, das sind hauptsächlich diese Hinterhöfe, Hinterhof, wo die Praxis meines Vaters war, in der Rathausstraße, auf der anderen Seite eine Kaserne war, wo ungute Dinge passierten, die man irgendwie so vom Küchenbalkon aus mitsehen konnte. Es hieß, da finden Erschießungen statt. Ich kann nicht sagen, dass ich das wirklich gesehen hätte, aber darüber sprachen die Erwachsenen. Naja, und im Übrigen halt, bis wir ausgebombt waren im März 1944, ja, muss ich ja viele Nächte im Bombenkeller verbracht haben, an die ich mich aber überhaupt nicht erinnern kann.
Das hat das Gedächtnis ausgelöscht.
Ausgelöscht, wie so vieles.
Die ersten 4 Jahre waren recht behütet. Ihr Vater war Arzt, Ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt. Dann kam, wie Sie es mir beschrieben haben, die Vertreibung aus dem Paradies. Ihre Mutter kam bei einem Unfall in der Küche ums Leben. Was ist damals passiert?
Es gab, glaube ich, kein Bohnerwachs und die hat alte Kerzenreste in einem Topf geschmolzen, um damit die Böden zu bohnen. Ja. Und da ist ein Malheur passiert, da ist ein Funke, wahrscheinlich muss ein Gasofen gewesen sein, übergesprungen. Das Gebräu hat sich entzündet, ist explodiert und sie stand dann so wie Paulinchen im Struwwelpeter lichterloh brennend da. Wir sahen nur den Rauch aus der Küche kommen, waren auf der Treppe, wurden gleich eingesperrt, mein kleiner Bruder und ich. Und das war's, dann war alles aus. Das war natürlich ganz ein furchtbares Erlebnis, aber was man als Kind einfach nicht an sich ranlässt. Man hat einen unglaublichen Überlebenswillen. Das nächste Bild, was ich sehe, muss gewesen sein. 4 Wochen später stand ich oben auf dem Treppensatz mit einem Holzschwert und einer Pickelhaube und spielte Soldat. Und kurz darauf war dann ausgebombt und der Umzug in eine Holzhütte im Wald in Schlangenbad. Und das war eigentlich das wiedergefundene Paradies, denn im Wald habe ich mich immer wohl gefühlt.
Ihre Mutter kam in den Himmel und wurde ihr Schutzengel.
So habe ich es ausgedrückt. Oder so wurde es uns damals gesagt. Also immer, wenn gefragt würde, wo Mutti ist, dann wurde nach oben auf die Wolken gezeigt. Die war im Himmel und passt auf uns auf. Ist eine schöne Vorstellung, der ich eigentlich bis, will nicht sagen bis heute, aber doch bis in ein sehr erwachsenes Alter war ich immer überzeugt, egal ob ich was Gutes oder was Schlechtes mache, da oben sitzt jemand und sieht alles. Ja, das wird so zum eigenen Gewissen dann beinahe.
Reden Sie manchmal mit Ihrer Mutter?
Jetzt nicht mehr, aber als Kind natürlich oft, jeden Abend. Wir haben zu ihr gebetet und wir haben, meine Mutter und ich, irgendwie so ein Flüsterverhältnis gehabt im Rest des Lebens. Sehr, sehr oft bei Krisen und das ist sehr erstaunlich, wenn irgendwie wirklich was passiert und es einem sehr, sehr schlecht geht. Das geht, glaube ich, den meisten Menschen so, dann sagt man auf einmal, hey, hey Mutti, hey Mami, hey La Mama, hilf mir.
Und das hilft dann auch.
Man ist nicht mehr so allein, ja.
Volker Schlöndorff in HR1.
HR1. Genau meins.
Der Weg von Schlangenbad nach Hollywood ist weit, aber wir wollen noch einen Moment in Hessen bleiben. Konnten Sie dann in Schlangenbad nach dem Ausbomben und dem tragischen Tod Ihrer Mutter zurückfinden zu einer unbeschwerten Kindheit?
Ja, ich sehe das absolut so. Es war sogar die aufregendste Zeit, die man sich vorstellen kann. Also ganz bewusst die Ankunft der Amerikaner, der Amis, wie wir sagten, die in Schlangenbad da durch den Wald von Bärstadt herunterkamen mit ihren Jeeps und ihren Trucks. Es war natürlich, und wir versteckt hinter Bäumen sahen das. Mein älterer Bruder musste noch auf den Baum klettern und ein weißes Bettlaken reinhängen, um zu zeigen, dass wir kapitulieren. Und dann richteten die sich eben in diesem Kurort ein, die Amerikaner. Das bestand ja nur aus Hotels und Pensionen, also sehr geeignet, um ein paar Brigaden da unterzubringen. Es war ein Motor Pool, hieß das. Also das waren die Transportbataillons. Und die Fahrer dieser Ungetüme und der Lastwagen waren alle Schwarze. Und irgendwie waren diese, ich nenne sie immer noch Schwarze, weil es überhaupt nicht für mich nicht abmindernd ist, waren für uns die freundlichsten und waren die kinderliebsten und waren die, mit denen wir dann sofort Freundschaft geschlossen haben. Und jeder hatte seinen Ami, mit dem er dann Schwarzhandel trieb und wo er Schokolade herbekam.
Ach, Sie haben Schwarzhandel betrieben als Kind?
Ja.
Kaugummis das, gegen was?
Ja, gegen alle möglichen Nazi-Abzeichen, gegen Ausgaben von Mein Kampf, die man auf dem Dachboden fand. Oder unter anderem auch gegen eine wunderbare Flop. Das war also eine Eisengabel mit einem Vierkantgummi, eine Schleuder, mit der man also Steine schießen konnte.
Der Weg von Schlangenbad nach Hollywood ist weit und führte Sie erstmal über Frankreich. Sie sind als Jugendlicher dann auf einen Jesuitenkolleg in der Bretagne gegangen. Wie hat es Sie dann dorthin verschlagen?
Ja, das war eigentlich die Flucht aus Wiesbaden. Also Wiesbaden war schon sehr, sehr still in den 50er Jahren. Es war immer noch unter diesem Motto, die Ruhe der Kurgäste darf nicht gestört werden und überhaupt die Ruhe dieses Wiesbadener Bürgertums darf nicht gestört werden. Und da habe ich am schwarzen Brett in der Schule gesehen, dass man für 2 Monate nach Frankreich konnte, in ein Internat, um Französisch zu lernen. Und da habe ich gedacht, na, jetzt ist jedenfalls mal ein Weg raus hier. Und dann landete ich in der Bretagne an der Küste, einem wunderschönen Ort, Vannes in Morbihan, auf einem Internat, das ein Jesuiteninternat war. Ich war Protestant, das hat denen gar nichts ausgemacht. Und ich habe mich da irgendwie von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt, eine neue Kultur entdecken. Alles war ganz anders. Alles kam mir unheimlich alt vor in Frankreich. In Deutschland gab es ja inzwischen 56, 57 war das die Höhe des Wirtschaftswunders, ganze Straßenzeilen waren war neu gebaut, die Autos waren neu. In Frankreich war alles noch alt. Die Autos auf der Straße waren alle Vorkriegsmodelle und waren alt. Und die Straßen waren alt und die sanitären Anlagen. Alles war aus der Vorkriegszeit. Da ist mir plötzlich bewusst geworden, was so ein Krieg zwar für einen Aderlass ist, aber auch für eine vollkommen neue Strukturen schafft.
Ja. Ein Modernisierungsschub dann hinterher.
Ein unglaublicher Schub, wahrscheinlich überhaupt das Geheimnis des Wirtschaftswunders und bis heute.
Und Britannien ist ja nun auch nicht der Puls der Zeit dann da gewesen, wo Sie da waren.
Nein, aber das war vor allen Dingen in der Schule irgendwie ein pulsierendes Leben. Es vielleicht etwas kasernenmäßig mit 110 Betten im Schlafsaal. Also 110. Da ist natürlich was los, ja. Und wir hatten einen Theater- und Filmclub in der Schule, wo ich natürlich sofort dabei war. Durch das Theaterproben und so habe ich auch sehr schnell die Sprache gelernt. Und als ich dann irgendwie zurück musste nach 2 Monaten, habe ich plötzlich diese Wette mit mir selbst abgeschlossen. Wenn ich hier bleibe, dann schaffe ich auch das französische Abitur. Und einige der Patres haben mich da drin ermutigt. Und mein Vater hat dem schließlich zugestimmt. Und das waren dann wunderbare Jahre, weil ich war ja vollkommen unabhängig. Ich hatte keine Eltern und nichts, die dort mich überwachten. Ich lebte im Internat mit Gleichaltrigen als freier Mensch, auf freiem Grund.
Volker Schlöndorff über seine Jugend.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Bernd und Volker Schlöndorff. An dieser Stelle erfüllen wir Ihnen gerne den ersten Musikwunsch. So manch ein Gast wünscht sich ja die Rolling Stones. Aber wenn Volker Schlöndorff das tut, hat das eine besondere Bewandtnis. Kann man sagen, Sie sind befreundet?
Nein, ich habe sie gekannt. Im Lauf des Lebens reißt der Faden ab. Denn als ich meinen zweiten Film machte, Mord und Totschlag, wollte ich eine ganz besondere Schauspielerin haben und habe die in Paris gefunden, getroffen, ein deutsches Model, Anita Pallenberg. Und die hat dann auch diese Hauptrolle auf eine sehr freche Art und Weise gespielt. Und sie brachte nach München zum Drehen mit ihren Freund Brian Jones. Das war ein riesiger Aufstand. Ich musste den Brian Jones dann verstecken in der Wohnung von einem Freund, weil wir wurden die Presse und die Fotografen und die Paparazzi gar nicht los und konnten fast nicht mehr arbeiten. Und nach einiger Zeit kam er dann damit heraus, wenn er schon da ist, dann könnte er doch die Musik für den Film machen. Und habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Aber die Musikaufnahmen selbst in London, dann, das war sehr, sehr mühsam. Das hat sich nächtelang hingezogen. Die Stones waren halt gewohnt, nur nachts aufzunehmen. Kosten spielten keine Rolle, Überstunden, Nachtstunden oder sowas. Die Kosten wuchsen ins Astronomische und er wurde nicht fertig, weil er auch sehr, sehr unter Drogen stand. Und wenn da nicht gnädigerweise dann Keith Richard eingesprungen wäre, um zu helfen, wäre diese Musik wohl nie zustande gekommen.
Und Keith Richard ist sogar mal in einem Film von Ihnen aufgetreten.
Ja, das hat sich dann fortgesetzt durch die Anita Pallenberg. Wir sind dann mit diesem Film übrigens in Cannes gewesen und Brian Jones kam natürlich mit als Komponist des Films und in diesen unglaublich fantasievollen Aufzügen kamen er und Keith Richard, der mitgekommen war, ich weiß nicht warum, wusste es noch nicht zu dem Zeitpunkt, da die Treppe runter und den roten Teppich und Cannes und am nächsten Morgen, als ich zu Anita aufs Zimmer ging, um sie zu wecken sozusagen, lag da nicht Brian Jones, sondern Keith Richard bei ihr im Bett. Und da lacht man heute. Das war aber leider irgendwie indirekt auch das Todesurteil für Brian Jones, der das ganz, ganz schlecht verkraftet hat, der dann sogar aus der Gruppe ausgetreten ist und der dann irgendwie durch einen Unfall, sagt man, in seinem eigenen Swimmingpool ertrunken ist. Der war danach so fertig, dass es eigentlich eben gar keine komische Geschichte ist. Und bei dem nächsten Film, den ich dann gedreht habe, Michael Kohlhaas durfte die Anita Pallenberg wieder nicht fehlen in der kleinen Rolle und die kam natürlich an mit Keith Richard im Schlepptau und der wollte dann mitmachen. Man kann nicht sagen, dass er eine Rolle gespielt hat. Er ist ein Edelkomparse gewesen als Räuber.
So, wir spielen jetzt für Sie Sympathy for the Devil. Warum dieser Titel?
Ja, ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen, dass ich da in dem Chor irgendwo mitgesungen habe, obwohl ich überhaupt nicht musikalisch bin und keine Stimme habe. Aber ich war zur Zeit der Musikaufnahmen in London im Olympic Studio dabei.
Dann wollen wir jetzt mal ganz genau zuhören. Vielleicht hören wir sie ja. Sympathy for the Devil für Volker Schlöndorff.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain.
Volker Schlöndorff hat sich vor allem mit großen Literaturverfilmungen einen Namen gemacht. Max Frisch, Günter Grass, Heinrich Böll, Der junge Törleß war sein Erstlingsfilm, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, der erste große Kassenerfolg im Kino. Der neue Film klingt auch wie eine Literaturverfilmung, ist es aber nicht wirklich. Also Montauk war eine berühmte Erzählung von Max Frisch und in Anlehnung daran heißt der neue Film nun Rückkehr nach Montauk. Was würde Max Frisch zu diesem Titel sagen? Sie waren ja befreundet.
Ja, ich hoffe, dass es mir nachsehen wird oder würde oder noch wird, falls er mir zuhört. Denn es soll schon auch eine Hommage an ihn sein. Das ist ein wunderbarer literarischer Entwurf. Das hat mich umgetrieben und ich habe gedacht, ich habe ja selbst 6 Jahre in New York gelebt. Ich habe dort auch etwas erlebt, nämlich was man so die große Liebe nennt. Eine Frau, die ich heute noch sehr schätze und wir sind befreundet. Und ich habe das aber, wie man so sagt, nicht ausgelebt. Ich habe mich vielleicht nicht zu ihr bekannt. Das ist also ein unbewältigtes Kapitel meiner eigenen Biografie, also unbewältigt mit mir selbst gewesen. Und ich dachte, wenn ich diesen Vorschlag, dieses Angebot sozusagen von Max Frisch, erzähl doch einfach mal ein Wochenende, ohne etwas dazuzufügen, ohne etwas wegzunehmen, ein Wochenende, wo sich alles zuspitzt in deinem Leben. Das habe ich ernst genommen und habe mich hingesetzt und habe einen englischsprachigen Autor dazu genommen, Colm Teubin, ein Ire, der das Brooklyn geschrieben hat, was ja auch verfilmt worden ist. Also ein Romancier, der noch nie ein Drehbuch geschrieben hat, aber der wunderbar schreibt. Und so haben wir zusammen dann vierhändig das Drehbuch geschrieben, was im Grunde die einfache Geschichte erzählt, dass man jemanden wieder trifft nach 10, 15 oder 20 Jahren, den man mal sehr geliebt hat und man sich fragt, wieso sind wir eigentlich damals nicht zusammengeblieben? Wieso sind wir nicht ein Paar geworden?
Das heißt, eigentlich erzählen Sie nicht die Geschichte von Max Frisch, die ja auch autobiografisch war, sondern eigentlich ist es Ihre Geschichte.
Das ist meine,
sind da so viele Parallelen zwischen Ihnen und Frisch?
Nein, es sind eigentlich gar keine Parallelen. Das ist nur eine gemeinsame Geisteshaltung vielleicht. Und auch so eben, dass man immer wieder auf das eigene Leben blickt und sich fragt, was habe ich eigentlich richtig, was habe ich eigentlich falsch gemacht?
Die Hauptfigur, die hadert mit sich und vor allem mit den Frauen und würde gerne manches rückgängig machen oder nochmal ganz von vorne anfangen und das Leben umschreiben. Sind das Gefühle, die Sie auch hatten?
Ja, das kommt nicht umhin. Das ist vielleicht auch berufsbedingt. Schriftsteller oder auch Drehbuchautoren und Regisseuren leben ja davon, Geschichten zu erzählen. Und dann ist man gewohnt, ja, wenn die Geschichte nicht so läuft, wie man will, dann schreibt man sie eben um.
Würden Sie Ihr Leben gerne umschreiben?
Ja, also einige Kapitel schon.
Verraten Sie uns eins?
Nein, das möchte ich. Es wird zu indiskret. Wir sind ja hier nicht im Beichtstuhl.
Sie haben gesagt, das ist Ihr bisher persönlichster Film, weil da offensichtlich sehr viel von Ihnen drin steckt. Aber diese Hauptfigur ist nun wirklich alles andere als ein Held. Er verhält
ja,
sich gegenüber den Frauen nicht gerade so.
Ja, aber nicht, müssen Sie sich so vorstellen, super. Als ich natürlich eine Geschichte schreibe, in der ich selbst die verkappte oder verklausulierte Hauptperson bin, da will ich mir natürlich ein Denkmal setzen. Und erst bei der Arbeit und vielleicht durch große Aufrichtigkeit ist mir klar geworden, das ist ja ein absoluter Narr und es ist ja unmöglich, in welchen Situationen er welche Sätze von sich gibt, aber ich muss leider bekennen, solche Sätze habe ich in solchen Situationen gesagt und plötzlich sehe ich also mein Abbild, wo ich sozusagen hoffte, als Held rauszukommen und es ist ein Unheld.
Der Film lief ja auf der Berlinale im Wettbewerb, die Reaktionen da waren durchwachsen, es gab Lob und Tadel, auch ein paar richtige Verrisse und das nach so einer intimen Geschichte, tut das dann besonders weh, wenn man so einen Verriss liest, weil es die eigene Person betrifft?
Ja, das verletzt, das ist klar. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dem muss man sich aussetzen. Es war einfach von uns auch eine Fehlentscheidung, auf die Berlinale zu gehen. Die Berlinale ist, zu Recht erwartet man sozialkritische Filme über Flüchtlinge, Filme über den Rest der Welt und nicht, sagen wir mal, unseren Seelenschmerz. Aber auch der Seelenschmerz gehört nun mal zum Leben. Er war nur wahrscheinlich am falschen Ort und deshalb diese Häme, die ich mir auch nicht wirklich erklären kann.
Volker Schlöndorff über seinen neuen Film Rückkehr nach Montauk. Filmstart diese Woche am 11. Mai.
HR1. Genau meins.
Der hr1-Talk heute mit Volker Schlöndorff. Und hinter den Kulissen suchen wir ja immer intensiv nach einer Person, die unseren Gast noch einmal aus einer anderen Perspektive beleuchten kann. Ich bin mir sicher, dass es uns auch heute gelungen ist. Guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Guten Morgen.
Wann haben Sie sich zuletzt gesehen?
Ja, das ist schon eine Weile her. Also, ich weiß nicht, irgendwo auf einer Veranstaltung.
Jetzt Franz Rath, ehemaliger Kameramann des Hessischen Rundfunks.
Sehr gut.
Hallo Volker.
Ich habe gerade davon erzählt, wie der Hessische Rundfunk mich hier beim zweiten Anlauf gerettet hat, als wir die plötzlichen Reichtum der armen Leute von Kombach gemacht haben.
Aber ich möchte noch früher ansetzen. Sie kennen sich ja schon viel länger als durch Ihre gemeinsame Arbeit, Herr Rath, nämlich?
Wir haben ja das gleiche Gymnasium in Wiesbaden besucht. Nur ich habe es früher abgeschlossen, weil ich ja etliche Jahre älter bin als Volker und versuchte dann in die Filmbranche reinzukommen und landete zunächst mal als Filmvorführer im Schloss Biebrich bei der FSK, Freiwillige Selbstkontrolle. Ja. Und da kam ein junger Mann, so 14, 15 Jahre, ab und zu mal und sagt, kann ich ein bisschen schauen?
Also, darf ich mal von meiner Sicht das erklären?
Ja.
Mein älterer Bruder war mit Franz Rath auf dem Gymnasium gewesen. Dadurch wusste ich, der arbeitet da im Schloss Biebrich, wo ich früher im Kinderwagen spazieren gefahren wurde. Und da war eben in diesem Schloss von den Alliierten, von Amis eingerichtet worden, die freiwillige Filmselbstkontrolle und kontrolliert werden sollte, dass da nicht wieder Nazi-Gut in deutsche Filme reinkommt. Tatsächlich ging es aber um Sex.
Das hat sie interessiert.
Und vor allen Dingen gab es eine Rolle, wo alles zusammengeschnitten war oder zusammengeheftet war, was aus den Filmen rausgeschnitten war. Also die zensierten Stücke, ja, sowohl an Gewalt als an Sex und so weiter.
Ja. Und das haben Sie also mit 14 geguckt.
Die Zensurrolle, ja. Und die durfte ich dann eben, 14 oder 15 Jahre alt war ich, dank Franz Rath. Aber er war auch schon Kameramann. Er hat dort nicht nur als Projekt, du hast ja Dokumentar und wie nannte man damals, Kulturfilmer. Und da habe ich eben gemerkt, das ist ein guter Kameramann.
Kann man also sagen, durch die Zeit mit Franz Rath wurde Ihre Leidenschaft für den Film auch weiter geweckt?
Ja. Ganz bestimmt, das hat sich gegenseitig, das war der erste Filmschaffende, der mir begegnet ist, wenn er auch nur die Rollen einlegte. Ja. Aber das war ja wirklich Arbeit, wenn der Film gerissen war, musste das geklebt werden, war also eine Klebelade, das war damals noch mit Aceton, musste abgekratzt und gemacht werden. Also ich habe auf einmal den Film als Handwerk gesehen und das war eigentlich für mich immer das Schlüsselwort beim Filmemachen.
Und dann haben Sie viele Jahre später den ersten großen Film gemeinsam gemacht, der junge Törleß. Herr Rath, wie hat denn damals so die Zusammenarbeit funktioniert bei so einem großen Projekt, wo beide relativ neu drin sind?
Sagenhaft gut. Alle, die mitgemacht haben, konnten sagen, es ist unser erster Kinofilm. Denn das war Volkers Prinzip. Es sollte dieser Törleß von den Jungen, die da mitmachen, alles neu, also Anfänger.
Also neue Gesichter, die Schauspieler, Mathieu Carrière und andere.
Die Dreharbeiten, die haben sehr gut funktioniert. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte, als die Schüler, also die Törleß-Schüler, ihre Eltern zum Bahnhof brachten oder zum Zug brachten, damit sie wieder abfahren konnten, haben die auf Wiedersehen gesagt und die Eltern sind eingestiegen. Und als der Zug fahren wollte, gab es keine Lokomotive. Volker, erinnerst du dich noch daran?
Ja, auch die Lösung.
Und dann habe ich die Kamera auf den Dolly gestellt und bin am Zug mit der Kamera entlang gefahren, bis er aus dem Bild war. Also,
ja, also wenn der Zug nicht fährt, dann fährt halt die Kamera. Das
Kamera
Ergebnis auf dem Bild ist das gleiche.
Franz Rath, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben und ein bisschen mal die Geschichte aus seiner Jugend und den schmutzigen Filmresten erzählt haben.
Ja, wahnsinnig. Schön, sich daran zu erinnern. Volker, wir hören uns gelegentlich mal, ja?
Ich rufe dich an.
Okay, alles Gute. Ciao, bis dahin.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Regisseur Volker Schlöndorff ist heute unser Gast. Was mögen Sie eigentlich lieber? Aal oder Brausepulver?
Das ist eine gute Frage. Also Aal mag ich auch nicht mehr so sehr essen.
Sie haben sich selbst den Geschmack vermisst durch den Film.
Aber eine Fassbrause trinke ich ab und zu noch. Ja.
Also das sind die beiden Szenen der Blechtrommel legendär, die sich am meisten in das Gedächtnis der Zuschauer eingebrannt haben. Der kleine Oskar Mazerat, der das Brausepulver aus dem Bauchnabel schlägt und natürlich die Szene mit dem gefangenen Aal, der sich in den Pferdekopf gefressen hatte. Welche Szene ist für Sie eigentlich selbst die prägendste Szene der Blechtrommel?
Na, ich glaube schon die Geburt von Oskar, schon dargestellt von David Benend, ja, den wir als Baby sozusagen mit einem künstlichen Kopf ausgestattet haben und der nun sozusagen das Licht der Welt erblickt, indem er wie einen Vorhang aufmacht und zwischen den Beinen seiner Mutter in die Welt kommt. Das hat für mich sowas wie Grimms Märchen oder beinahe Andersen. Das hat mir am meisten Spaß beim Drehen gemacht. Und natürlich der Kopf mit den Aalen, mein Gott, das hätte man nie gedacht, dass dieses Bild, was geschrieben so stark ist, sich auch so stark auf der Leinwand wiederfindet. Wir haben natürlich einen Pferdekopf künstlich hergestellt. Im Inneren war eine Kammer, in der die Aale gefangen waren und dann diesen Kopf ins Wasser geworfen und mit einem Strick rausgezogen. Und dann gab es einen kleinen Nylonfaden, der machte dann die Kammer auf und dann konnten die Aale also herauskommen. Aber dass die sich derartig schleimig und ekelerregend da im Sand winden, haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht geglaubt. Also, aber beim Drehen war uns schon klar, das ist ein Schockbild.
Gleich erfahren wir mehr über Volker Schlöndorff in unserem HR1 Fragebogen.
HR1. Genau meins.
Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff füllt jetzt unseren HR1 Fragebogen aus. Eine Ehre für uns. Mein schönstes Privileg als international renommierter Regisseur ist.
Das ist eine gute Frage. Hat man wirklich Privilegien? Na, natürlich, man wird eingeladen auf Festivals, man wird in tollen Hotels untergebracht. Man muss, das ist schon wieder kein Privileg mehr, ein Smoking anziehen und über einen roten Teppich gehen. Es hilft vor allen Dingen beim Finanzieren vom nächsten Film.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2,40.
Dann kaufen Sie gute Butter. Meine schönste Reise war...
Meine schönste Reise war eine Wanderung durch Äthiopien, die ich mir zum 75. Geburtstag selbst geschenkt habe. Allein mit einem einheimischen Führer, mit dem Rucksack, Hängematte, zwischen Bäumen aufgespannt, durch das Omo-Tal. Menschen, die wie zur Bronzezeit leben, um nicht zu sagen Steinzeit. Und plötzlich die Erkenntnis, da kommen wir alle her.
Ich hasse es, wenn...
Wenn ich ausraste, was mir leider früher sehr oft, jetzt etwas weniger passiert.
Eher am Set oder eher am Küchentisch?
Eher am Set.
Glück bedeutet für mich?
In der Ecke zu sitzen, ein Buch zu lesen und dann das Buch runterfallen zu lassen und nur einfach in die Landschaft zu schauen und vor sich hin zu träumen.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Ja, dass alle wählen dürfen. Man müsste eigentlich einen Führerschein für Wähler einführen, um zu sehen, ob sie auch wissen, worum es geht.
Bereut habe ich.
Vieles. Aber es ist nicht wieder gut zu machen. Und aus allem Schlechten entsteht auch was Gutes. Keine Zermürbung mehr.
Peinlich war mir zuletzt.
Mein Auftritt bei der Berlinale, wo ich dachte, der Film sei sehr, sehr gut angekommen und auch sogar bei der Pressevorführung und dann nachher zu lesen, dass ich völlig daneben gelegen habe und an dem Abend, als ich gefeiert habe, dachte ich, feiere einen Erfolg und am nächsten Morgen merke ich, ich habe wohlmöglich eine Pleite gefeiert.
Immerhin hatten Sie denn eine schöne Feier.
Ja, eine sehr schöne Feier mit sehr guten Freunden. Übrigens, jetzt muss man dem Publikum eine Chance lassen und ich habe sehr, sehr gute Vorführungen hier in Frankfurt und in Wiesbaden mit zahlendem Publikum gehabt. Es kann durchaus sein, dass die Rückkehr nach Montauk plötzlich sich als Sleeper, als Schläfer erweist, der dann doch noch sein Publikum findet.
Ich habe Angst vor
Schlangen. Obwohl in Schlangenbad aufgewachsen. Wenn ich eine Schlange sehe, und wir haben ja als Kinder oft diese unscheinbaren Esculapnattern, gut, die immerhin 2 Meter lang sind, aber die nicht gefährlich sind. Aber der Schreck, wenn ich eine Viper sehe, davor habe ich Angst.
Treue.
Ist nicht so mein Ding. Das heißt, ich bin sehr treu in Freundschaften, aber nicht in Liebschaften.
Hessisch ist an mir.
Ja, meine Sprache, sobald ich 2 Glas Wein getrunken habe, dann.
Schade, wir sitzen hier bei Wasser.
Ja, ist ja auch noch am frühen Morgen. Nein, aber das ist einfach so, wenn man sich richtig wohlfühlt, dann fällt man zurück in den Heimatdialekt. Und bei mir ist, ich muss das erste Mal auf Hessisch sagen und dann weiß ich, was ich meine.
Der Jaguar.
Ist ein wunderschönes Geschenk von Max Frisch. Er wird am 3. Dezember 50 Jahre alt, also Erstzulassung. Davon hat 25 Jahre Max Frisch das Auto gefahren und ich dann 25 Jahre.
Madonna.
Eine verpasste Gelegenheit. Hier ist ja nach Reue gefragt. Ich hätte in dem Film die Geschichte der Dienerin sowohl Madonna als auch Sting als Darsteller haben können. Und ich dachte, das bringt den Film aus dem Gleichgewicht. Ich Idiot.
Das heißt, Sie haben Madonna einen Korb gegeben, oder was?
Ja, ich habe ihr einen Korb gegeben. Nicht nur das, sondern ich habe nicht mal den unglaublichsten Hilferuf, den ich noch irgendwo auf einem Tonband habe, nämlich vom Anrufbeantworter. I got to do this part. I'll clean your floor on my knees for a whole year for free. Also ich werde deinen Fußboden auf den Knien schrubben, 1 Jahr lang umsonst.
Madonna hat das zu Ihnen gesagt.
So ist es auf meinen Anruf beantwortet.
Gut, der nächste Musikwunsch ist nicht von Madonna, sondern Bob Dylan. Kennen Sie den auch persönlich?
Nein, den kenne ich nicht. Den habe ich aber zur Zeiten von, als wir Mord und Totschlag drehten, habe ich nicht nur die Stones gehört, sondern das war eben das große Jahr 66, als Bob Dylan rauskam und habe gerade sein letztes Konzert in Frankfurt versäumt.
Das spielen wir jetzt für Sie. Diesen Titel, The Times They Are Changing.
The slow one now will later be fast as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Was wäre der deutsche Film ohne Volker Schlöndorff? Gehen wir nochmal zurück in diese Zeit, als der sogenannte neue deutsche Film entstand oder auch der junge deutsche Film. Was war anders an den Filmen damals von Ihnen verglichen mit dem, was man sonst im Kino sehen konnte?
Also der deutsche Film, mit dem ich aufgewachsen bin, das war ein bisschen so, als ob es nur Bergdoktor gäbe und Tatort. Die Wirklichkeit der Bundesrepublik und das Leben, was wir führten, und wir waren ja alle Anfang 20, das kam einfach im Kino nicht vor. Und das war einfach der Durchbruch. Wir wollten über unser Leben reden und das nicht O.W. Fischer und Ruth Leuwerig überlassen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute ist der deutsche Film so lebendig und so überall im Fernsehen und im Kino, dass es eine solche Bewegung, wie wir sie damals hatten, gegen Papas Kino auch gar nicht mehr bedarf, es sei denn, um mich abzuschaffen.
Das heißt, das Neue war, Sie hatten einen gesellschaftlichen Anspruch mit Ihren Filmen, was es vorher eher nicht gab. Glauben Sie denn, Sie konnten wirklich was bewegen mit diesen Filmen damals?
Nein, das geht auch gar nicht darum, dass man durch Filme was bewegt, sondern Filme sollen bereichern, genau wie Literatur oder Musik. Sie gehören einfach zu unserem Leben und wir wollen, dass der Film so ernst genommen wird, wie andere Dinge auch, aber ernst genommen als Unterhaltung. Und wir wollten einfach nicht, dass wir uns nur Filme aus Frankreich und Amerika anschauen, sondern ein Schuss Patriotismus. Wir wollen solche Filme auch bei uns machen.
Sie haben eng mit Heinrich Böll gearbeitet, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Hinterher soll Böll gesagt haben, mein Buch war ja nur ein Pamphlet, der Film ist viel besser. Und aus der Mund eines Nobelpreisträgers.
Komischerweise kann ich mich an diesen Ausspruch gar nicht erinnern.
Das aber hat Mario Adorf bei uns in der Sendung erzählt und der war dabei.
Ja, gut. Also, Böll war ein wunderbarer und sehr friedfertiger Mann und hatte aber in sich dann einen Groll und einen Zorn, wenn immer Ungerechtigkeit spürte. Und in dem Punkt habe ich mich gut mit ihm verstanden.
Wie kommt, das habe ich mich immer wieder gefragt, so ein engagierter, kreativer Kopf wie Sie dann dazu, Leiter der Filmstudios Potsdam-Babelsberg zu werden? Das ist doch was völlig anderes gewesen als das, was Sie lieben.
Ja, ein Unfall der Geschichte. Als die Mauer fiel, war ich in New York und habe sofort gesagt, was machst du hier? Ich war dort, um zu bleiben. Ja, war 5 Jahre da schon und hatte gerade mit Dustin Hoffmann den Tod des Handlungsreisenden gemacht und Malkovich fühlte mich sehr wohl. Nur Berlin, die Mauer fällt, da muss ich dabei sein, beziehungsweise da muss ich hin. Das wird jetzt eine ganz aufregende Stadt werden. Da prallen 2 Gesellschaftssysteme aufeinander. Da wird es Geschichten zu erzählen geben ohne Ende. Und als ich hinkam, merkte ich, dass diese Filmstudios, wo die großen Klassiker des deutschen Stummfilms gedreht worden sind, die DEFA, also die dann im Osten lagen, abgerissen werden sollten. Und dann bin ich erstmal so ein Impuls, mich engagiert. Nein, das geht doch nicht. Das ist heiliger Boden des deutschen Films. Das ist alles, was uns gefehlt hat und was wir jetzt als wiedervereintes Deutschland wieder brauchen werden. Habe französische Investoren gefunden und als es schließlich so weit war, haben die gesagt, ja, jetzt musst du es aber auch machen. Und da konnte ich nicht kneifen, konnte ich nicht zurück und habe also 5 Jahre lang Fronarbeit als Manager geleistet. Gut, die Studios sind gerettet, aber ich betrachte es immer noch als etwas, was ich besser nicht gemacht hätte. Also
echt?
Bereuen.
Aha. Denn dafür braucht man einen Zahlenmenschen, der sich für Bilanzen begeistern kann und so weiter. Das ist ja was völlig anderes, als was Sie gemacht haben.
Ja, aber die Zahlen sind das Wenigste. Die hat man schnell gelernt und ich hatte auch einen Co-Geschäftsführer, der kam aus der französischen Stahlindustrie. Also der kannte sich mit dem Zahlenwerk aus. Das war ja hauptsächlich ein menschliches Problem. Das sind 710 feste Mitarbeiter noch gewesen. Die musste man rüber führen in die Marktwirtschaft. Die Hälfte von den Berufen war überhaupt nicht mehr gefragt. Das waren Heizer, das waren 56 Buchhalter, die mit der Hand noch die Bücher geführt haben. Und man musste vermitteln. Für die war ja die Welt auf den Kopf gestellt. Also insofern war es schon auch eine Aufgabe, nicht unähnlich dem, was man am Set als Regisseur macht, wo man ja auch zwischen Schauspielern, Technikern und allen möglichen Menschen ununterbrochen vermitteln muss. Aber trotzdem war es eine Fronarbeit und viele hatten bis heute noch das Gefühl, ja, es sollte ja nur ihre Art von Film abgeschafft werden. Aber dazu hätte es mich nicht gebraucht. Dafür hat der Markt schon gesorgt.
Volker Schlöndorff über seine Arbeit.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Volker Schlöndorff. Also, dass jemand mit Mitte 30, Anfang 40 plötzlich auf die Idee kommt, einen Marathon zu laufen, das hört man öfters. Aber Sie kamen mit 60.
Ja.
Mit 60 auf die Idee, den ersten Marathon zu laufen.
Naja, ich bin vorher Läufer gewesen, in Schlangenbad im Wald aufgewachsen, gelaufen. Wir mussten mindestens 1-2 Kilometer zur Schule laufen und später zum Schulbus nach Wiesbaden und waren immer zu spät dran. Also das war immer im Dauerlauf. Ich bin auch sonst, habe mich immer gerne bewegt und war völlig verblüfft, als ich so Leute beim Training fand, dass man tatsächlich auch dahin trainieren kann. Und beim ersten war ich völlig untertrainiert, aber heute, wenn ich 3-4 Monate Zeit hätte, mich vorzubereiten, glaube ich, würde ich auch mit 80 noch einen Marathon laufen. Man muss nur einen Fuß voreinander setzen und immer weitermachen.
Ohne Bewegchen, der Rücken macht das mit?
Gott sei Dank macht alles mehr oder weniger mit. Das heißt, der Rücken tut weh, ob ich laufe oder ob ich nicht laufe.
Was ist Ihr Lieblingsmarathon?
Berlin. Spannend war, einmal New York zu machen. Paris war ganz langweilig, aber ich bin kein Marathon-Tourist. Ich bin, glaube ich, 12 Mal in Berlin gelaufen und ich liebe diese Strecke. Vor allen Dingen, wenn man in der Stadt lebt, dann sieht man die Stadt mit ganz anderen Augen.
Kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Patti Pravo, richtig ausgesprochen?
Ja.
Mit Pazza Idea.
Das ist ein Lied aus den 70er Jahren, so eine richtige italienische Schnulze, die beinahe so wie unsere Nationalhymne jahrelang gewesen ist, immer wenn wir durch Italien fuhren. Patti Pravo, Pazza Idea, Pazza. Verrückte Idee.
Pazza Idea.
Der Text auf Deutsch ist verrückte Idee, mit dir zu schlafen, während ich an einen anderen denke.
In diesem Sinne, Pazza Idea für Volker Schlöndorff.
pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea di averti qui, mentre chiudo gli occhi sono tua.
Wer als junger Mensch nicht links ist, der hat kein Herz. Wer als alter Mensch immer noch links ist, der hat keinen Verstand. Dieser alte Spruch ist ziemlich ausgeleiert, aber ich denke, auf kaum jemand passt er so gut wie auf Volker Schlöndorff. Oder würden Sie mir da widersprechen?
Ja, es ist furchtbar. Ich hasse diesen Spruch.
das dachte ich mir.
Weil er, ja, man kann sagen, der trifft auf dich zu, aber gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, mein Herz schlägt immer noch links. Und trotzdem, gerade durch diese Erfahrung in Babelsberg, also zu sehen, was der real existierende Sozialismus aus den Menschen und aus der Gesellschaft und aus einer Industrie gemacht hat, das war so erschreckend, dass man gesagt hat, nie wieder an diese Utopie auch nur erinnern. Man kann keine Planwirtschaft machen, man kann den Menschen nicht vorschreiben, wie sie leben sollen. Dieser Aufstand gegen die Utopie kommt komischerweise aus einem linken Herz.
In den 70ern haben Sie sich für Hafterleichterungen der RAF-Terroristen eingesetzt. 2009 haben Sie Angela Merkel im Wahlkampf unterstützt. Also das Spektrum Ihrer politischen Entwicklung reicht weit.
Ja, das war ein bisschen auch eine Provokation, weil ich habe der Angela Merkel mal gesagt, wenn du je Kanzlerin wirst, und ich bin davon überzeugt. Ja, wir haben uns Anfang der 90er Jahre in Berlin kennengelernt, im Zusammenhang mit dem Studio Babelsberg. Und dann stimme ich jedenfalls für dich. Und dann hat sie gesagt, niemals, du radikal Linker und westlicher Linker, niemals wirst du über deinen Schatten springen. Und
sie hat recht behalten.
Das hat so eskaliert, dass ich auch jetzt natürlich für sie Wahlkampf mache, weil ich finde, das ist ein Glücksfall für Deutschland, ist so jemanden zu haben wie sie, und das ist eine sehr vernünftige und sehr engagierte und ja auch unglaublich humorvolle Frau ist.
Was bewundern Sie an Angela Merkel?
Dass sie von sich selbst abstrahieren kann, als ob sie kein Ego hätte, aber sie hat ein sehr starkes Ego.
Aber es gibt auf Ihrer Homepage bis heute einen sehr, sehr langen Text, wo Sie Frau Merkel in den Himmel loben, wo man merkt, dass Sie sie bewundern.
Ja, warum auch nicht? Ich meine, das hätte ja niemand gedacht, als sie gewählt wurde zum ersten Mal, dass sie sich so unglaublich entwickeln würde und so ein Stabilitätsfaktor wäre und so eine Vernunft und so etwas, wo man immer wieder sagt, da kann man als Deutscher stolz drauf sein. Und es ist mir auch so gegangen, als sie diese fast lutherhafte Position bezogen hat. Wir schaffen das, und wenn ich dafür bestraft wäre, dass ich Fremden ein freundliches Gesicht zeige, dann ist das mein Land nicht mehr. Das finde ich nach wie vor sehr, sehr starke Sätze und eine ganz, ganz starke Haltung.
Sie haben mir aber auch mal geraten, nicht wieder anzutreten vor ein paar Jahren. Haben Sie Ihre Meinung geändert?
Nein, also was heißt hier raten oder nicht raten? Die trifft ihre eigenen Entscheidungen. Das ist noch eine ganz besondere Stärke bei ihr. Nein, ich hatte das Gefühl, dass es so eine Unzufriedenheit im Land ihr gegenüber gab. Das war lange vor den Flüchtlingen, ja, als es sozusagen so eine Art Routinekanzlerin wurde, dass sie das nicht nötig hat, das dann nochmal zu machen, dass sie dann doch mal aussetzen soll. Sie kann ja dann nochmal wieder antreten. Sie war ja noch jung genug. Aber natürlich bin ich heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe, denn im Moment der Flüchtlingskrise hat sie wirklich eine Größe bewiesen.
Und nun steht der nächste Wahlkampf an. Wollen Sie sie wieder aktiv unterstützen?
Ja, unbedingt. Ich weiß noch nicht genau, wie. Wie kann man das machen? Zum Beispiel, indem ich Gutes über Sie sage.
Tun Sie gerade.
Hier vor Ihrem Mikrofon.
Das heißt, Sie finden das auch gut, wenn sie nochmal Bundeskanzlerin würde?
Ich bin gespalten, natürlich, weil so viele Jahre wie Kohl muss das sein oder wohlmöglich noch mehr. Wechsel tut Not. Ich glaube, das Leben von Politik ist einfach Wechsel. Ich glaube nicht mehr an links und rechts, aber ich glaube, es muss ab und zu einen Wechsel geben, damit andere noch mal wieder anders versuchen, weiterzumachen. In dem Sinne wäre es gut, wenn Angela Merkel abgelöst würde. Aber andererseits finde ich einfach, sie ist in Topform. Und dann soll sie doch bitte weitermachen.
Volker Schlöndorff über die Bundeskanzlerin.
HR1.
Kürzlich hat Volker Schlöndorff in einem Interview mal gesagt, wenn ich 80 bin, dann kann ich machen, was ich will und muss nichts mehr beweisen. Weiß, das ist nicht ganz ernst gewesen, vermute ich. Was müssen Sie denn mit 78 noch beweisen?
Ach, im Augenblick will ich beweisen, dass diese Geschichte, die ich unbedingt erzählen wollte, in Rückkehr nach Montauk, trotz einiger Häme in den Kritiken, ein Publikum findet. Und zwar, dass das Publikum wirklich den Film so empfindet, wie ich auch. Dass es einen Moment gibt im Leben, wo man rückblickend sagt, ich habe doch einiges falsch gemacht und sich so dem Traum hingibt von einem anderen Leben. Also das möchte ich beweisen. Aber sonst tatsächlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe mich immer überfordert. Ich habe immer zu viel beweisen wollen, schon mit 25 oder mit 16, als ich nach Frankreich bin. Und ich möchte einfach, dass da mal ein Schlussstrich gezogen wird.
Was werden Sie tun, wenn Sie machen können, was Sie wollen? Ich vermute einen Film.
Nein, ich würde jetzt einfach sagen, ich liebe es zu wandern, zu gehen. Tracking in andere Länder. Ich würde gerne nochmal aufbrechen in verschiedene Länder in Afrika oder auch in Zentralasien, Kirgisien.
Heißt das, Sie wollen aufhören?
Es müsste schon was ganz Tolles kommen, damit ich noch einen Film mache.
Das heißt, momentan haben Sie kein Projekt in der Pipeline?
Ich habe gerade den Friedrich Arni Krimi sehr schön mit David Striso und Thomas Thieme abgedreht und habe überhaupt gar kein Bedürfnis, jetzt was anderes zu machen. Es ist neu für mich. Mal sehen, wie lange es hält.
Genau. Wie oft hatten Sie dieses Gefühl schon?
Ganz selten. Sonst hat man das Gefühl, wenn man irgendwie am Boden zerstört ist, was ja ein-, zweimal passiert ist. Ich meine, der deutsche Film hat sich ja nicht kontinuierlich entwickelt. Es gab da wirklich Phasen, wo man sich nicht sicher war, ob das weitergeht. Aber ich könnte mich jetzt verabschieden und spazieren gehen.
Ja, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal von Ihnen. Danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie bei uns waren. Also Rückkehr nach Montauk ab Donnerstag im Kino. Welchen anderen Film würden Sie zurzeit empfehlen? Einen deutschen Film vielleicht?
Also den letzten, den ich mit Begeisterung gesehen habe, ist Toni Erdmann und ist der Film von Chris Kraus, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt. Das ist das Alter, sehen Sie, der Titel fällt mir nicht ein.
Kein Problem.
Von Chris Kraus.
Das heißt aber, Sie werden ein engagierter Kinogänger.
Die Blumen von gestern.
Die Blumen von gestern. Ein Kinotipp von Volker Schlöndorff und ein kinoleidenschaftlicher Kinogeher werden Sie bleiben.
Das bestimmt.
Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Sehen Sie, mit meinem Gedächtnis, ja. Andra poi enne pemusa politropon os paracalo. Anfang der Odyssee in Wiesbaden auf dem Gymnasium noch als Altgrieche gelernt.
Was er nicht alles aus Wiesbaden mitgenommen hat. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Volker Schlöndorff. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de. Mein Name Uwe Berndt, schönen Sonntag noch.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.